richtig fette, große Bullen und der geht da rein mit nichts, mit gar nichts, keinem Fähnchen und sortiert die in einer Ruhe aus. Das glaubst du nicht. Also wirklich, der ist da reingegangen, ohne Angst, ohne Panik und die Tiere haben auch so eine Ruhe dort gehabt. Das war Wahnsinn.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen im heutigen Podcast. Er war schon 2x6 Monate in Amerika, hat dort Landwirte beim Branding unterstützt, das heißt beim Brandzeichensetzen ihrer Tiere. Er hat sein Leben umgekrempelt. Er kommt aus einer Familie, die aus einer Elektrotechnikfirma mit 7 Mitarbeitern. Und er hat das jetzt umgestellt. Er arbeitet jetzt aus dem Wohnmobil heraus. Und für ihn ist Freiheit auch sehr wichtig. Und auch das bei den Pferden sein. Pferde sind seine große Leidenschaft. Und ich habe quasi diesmal einen deutschsprachigen Cowboy im Interview. Herzlich willkommen im Interview, Nick Fischer.
Hi, servus, freut mich. Ich war 2 Saisonen drüben. Ich wäre eigentlich schon 3 Saisonen drüben gewesen. Dank Corona hat sich das leider auf 2x minimiert. Ich habe dann sowas Ähnliches noch einmal in Estland gemacht für 2 Monate. Die haben nämlich auch relativ viele Rinder auf freier Bahn und eben auch mehr wie 400 Pferde dort, semi-wild, lebend, die eigentlich zur Landschaftspflege verwendet werden. Und es ist aber nichts vergleichbar mit Amerika. Also das ist.
Was heißt semi-wild?
Semi-wild heißt, die Pferde sind sozusagen zwar gezüchtet, werden aber komplett für sich alleine auf den Koppeln gelassen, das ganze Jahr, werden nur einmal im Jahr hineingetrieben, um die Fohlen zu chippen, aber haben keine Betreuung. Also genauso wie in Amerika, die Kühe, die Rinder das haben, du hast sozusagen keinen Stall. Ja, es ist nicht notwendig. Es wird nur nach den Rechten gesehen, genauso wie drüben.
Also erstmal die Frage, was ist jetzt denn eigentlich ein Cowboy? Also was macht ein Cowboy? Wie kann man sich das vorstellen?
Ein Cowboy ist kein Beruf. Ein Cowboy ist eine Lebenseinstellung. Das habe ich dort relativ schnell verstanden. Das ist kein Job, den du machst und sagst, du wechselst das irgendwann. Die Menschen, die da drüben Cowboy sind, sind das ihr ganzes Leben. Die wechseln nicht, außer es ist aus finanziellen Gründen absolut nicht mehr möglich und sie verlieren ihre Ranch. Wobei es sind ja sehr viele auch unterwegs, die als Cowboy auf einer Ranch anheuern. Was allerdings auch jetzt immer weniger wird, weil die Leute diese Härte nicht mehr haben, die du brauchst. Du musst irrsinnig früh raus, bei jedem Wetter. Es ist entweder eiskalt, in Montana haben sie minus 30 Grad manchmal im Winter oder im Frühjahr noch. Du bist bei strömenden Regen draußen, du bist bei der größten sengenden Hitze draußen. Es ist einfach ein harter Job. Und wenn du dann wirklich ausgehst auf die Pasture und dann diese Rinder auch versorgen musst und wir sagen ein Doctoring Cattle machen und Verletzungen eben verpflegen oder mal wieder was einfangen, was sich gerade wieder zum Nachbarn herüber geschlichen hat durch irgendeinen Stacheldrahtzaun, dann suchst du da mal einen ganzen Tag. Und dann hast du nicht die Zeit, dass du jetzt sagst, ja, jetzt ist Mittag, jetzt mache ich Pause, jetzt gehe ich essen. Es kann dir wirklich passieren, das hatte ich in Montana bei der ersten Saison ganz stark, dass du wirklich Stunden unterwegs bist, um die Rinder zu suchen am Nachbarpasture. Und nur, dass wir uns verstehen, die Ranch, die meine erste war, hatte 140 Quadratkilometer. Das heißt, das ist zwar aufgeteilt und du weißt so circa, in welcher Region sie gerade stehen oder wo sie sich sozusagen durchgeboxt haben zum Nachbarn. Aber auch dieses Pasture oder dieser Ranch ist dann nicht viel kleiner. Und du kannst dann nicht sagen, uninteressant oder heute ist jetzt 10 Uhr am Abend. Du gehst so lang, bis du es findest. Also es kommt halt auch immer darauf an, auf welcher Range du dich bewegst. Es sind ja drüben verschiedene Größen. Du hast noch so kleine Ranges, die eben sehr viel Land auch vom Natural Forest dazu pachten. Die haben dann so um die 400 Rinder, 450.
Also vom Staat einfach Land pachten.
Genau, die pachten vom Staat Land dazu und haben dann relativ kleine Herden. Ich meine, für uns sind 450 Rinder viel, das ist da drüben Vorgarten. Also Beispiel in meinem ersten Jahr, unser Nachbar war Padlock. Die sind in Wyoming einer der größten, die haben 35.000 Rinder. Also da geht es schon um ganz andere Zahlen. Und dann ist es auch die Frage, bist du halt eine klassische Ranch, Beispiel in Montana, oder bist du irgendwo in Arkansas auf einer kleinen Rinderrange, die gar keine Cowboys mehr haben, weil sie es auch nicht benötigen. Schau, der Cowboy ist ja in Wirklichkeit dort oben deshalb so stark auch entstanden, weil du ja extreme Flächen hast und das Futter so schlecht ist von der Qualität. Also Montana und Wyoming ist deshalb noch Cowboy State, weil sie einfach nicht die Nährstoffe im Gras haben. Das heißt, wenn du in Arkansas ein Rind durchfüttern willst, dann brauchst du für dieses Rind ungefähr 2 Acre. Das ist ungefähr 1 Hektar. In Montana brauchst du im Schnitt 24 Acre, was natürlich bei 450 Rindern dann schon eine enorme Fläche ausmacht. Weil wenn du rechnest 24 Acre, das sind dann ungefähr 12 Hektar für ein Vieh, für eines. Also da geht's dann schon dahin. Ja. Und dementsprechend brauchst du diese Flächen, aber die Gesundheit der Rinder ist halt auch gewaltig. Also wenn du das da drüben siehst, wie die aufwachsen. Also wie gesagt, im ersten Jahr war ich bei der Christie und beim Patrick. Das ist Quarter Circle. Das ist eine kleine Ranch, Familienranch im Osten oder Nordosten von Montana. Wenn du dort gehst, diese Rinder sind 3 Jahre da draußen. Die werden 3 Jahre eigentlich nicht berührt, nicht angeschaut. Also natürlich bringst du raus Salz. Das ist das Einzige, was du als Zufutter eigentlich bringst. Aber es gibt kein Grain, also kein Weizen, kein Grasfutter, kein gar nichts. Und die haben die volle Freiheit.
Und Wasserversorgung, wie läuft die?
Du hast riesige Brunnen. Die kaufen von den ganzen Schotterwerken, kaufen sie die großen Reifen, die meisten. Die haben diese großen Reifen von den Caterpillern und von diesen riesigen Schuttmuldenfahrern. Die werden dann in der Mitte auseinandergeschnitten und aus denen werden riesige Becken gemacht. Und die werden verteilt über das ganze Grundstück. Aber das sind etliche. Also das ist, ich sage einmal so, wir hatten insgesamt 16 Becken. Ich meine, die Rinder müssen schon relativ weit gehen. Es ist jetzt nicht so, dass die sagen, die haben jetzt alle 5 Meter Wasserbecken. Die ziehen schon relativ weit umher, ja. Und die umgeben sich dann in diesem Bereich von den Brunnen. Das ist so circa ein Viertel Tagesmarsch. Viel weiter entfernen sie sich eigentlich nicht, weil sie ja eben Wasser ist fürs Rind das absolut Wichtigste. Also ohne Wasser sterben dir die Rinder in Montana nach kürzester Zeit. Also fressen ist nicht das Problem, aber Wasser ist fürs Gold. Also das musst du auch jeden Tag kontrollieren. Also das war wirklich was, wo wir halt unsere Arbeit drinnen hatten. Wir haben nicht das, dass du sagst, du gehst jetzt raus in den Stall und schaust einmal nach, ob wir alle da sind. Das ist gar nicht einmal so das Wichtigste. Du fährst eigentlich entweder mit dem Kubota, das ist so ein kleiner Side-by-Side-Vorwheeler, raus oder reitest raus und siehst immer nach dem Brunnen. Wenn die Wasserversorgung einmal versiegt, und du glaubst nicht, wie schnell das geht. Es braucht nur ein Schwimmerschalter irgendwo defekt sein. Oder ist wieder auch ein Vogel drin und verreckt. Das ist auch ein großes Problem, weil du dann kranke Kühe hast. Das heißt, das ist wirklich die Hauptaufgabe in der normalen Saison. Du fährst raus, kontrollierst die Brunnen, schaust die Zahl, du zählst drüber. Du kannst das nie hundertprozentig sagen, je nach Gelände. Und Montana ist ja auch sehr unterschiedlich. Das heißt, du hast ja ein sehr flaches Gebiet, wo ich im ersten Jahr war. Da tust du dir natürlich leicht. Im zweiten Jahr war das schon schwieriger, da hatten wir nur Berge und viel Wälder. Und dann kannst du halt nur noch bei dem jeweiligen Trieb, musst du zählen, ob du wirklich alle hast.
Also die klassischen Sachen, die man im Prinzip im kleineren Rahmen, wenn man Weidetiere hier hat, auch hat. Also kontrollieren, ob alle da sind, gucken, ob Wasser in Ordnung ist. Wenn mal eins ausgebüxt ist, das wiederholen.
Ja.
Behandlungen wegen Lungenwürmer oder irgendwie sowas? Macht ihr sowas?
Nein, du wirst lachen. Wir hatten drüben gar nichts. Also wir haben in Montana in der ersten Saison haben wir nicht einmal irgendwelche Medikamente verabreicht. Es ist einfach, die Tiere werden dort sich selbst überlassen. Ja, sie werden auch auf der, sie kommen auch auf der Weide zur Welt. Da ist keiner, der hilft. Du schaust schon einmal drüber. Aber, und natürlich, wenn du jetzt eine Kuh beim Kalben siehst, die wirklich Probleme hat, dann hilfst du natürlich, wenn du vor Ort bist. Aber das ist halt dort noch ein ganz anderes Leben. Schau, der Patrick hat mir einmal gesagt, nachdem wir in die Stadt fahren wollten und plötzlich auf der Koppel, auf unserer Pferdekoppel, die riesig war, was Weißes liegen gesehen haben. Und ich habe gesagt, Patrick, da liegt irgendwas. Und er hat so ganz locker rübergeschaut und hat gesagt, ja. Und sein Sohn war hinten im Auto und sagt, Hans, ich glaube, dein Pferd liegt da tot am Pasture. Und der Hans hat rausgeschaut, hat gesagt, ja, das ist er. Und ich habe gesagt, na, wollen wir nicht zurückfahren und kontrollieren oder schauen? Sagt er, nein, das Pferd ist tot. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, aber das ist euer Reitpferd. Das ist das Einzige, was er zu mir gesagt hat, if you have livestock, you have dead stock. Die haben ein ganz anderes Gefühl. Es ist nicht so, dass sie sich leicht von den Tieren trennen oder dass ihnen das nicht wichtig ist. Aber sie sind es einfach gewohnt, dass du bei 450 Rindern einmal welche verlierst. Ja? Also es wird nicht so bemuttert wie bei uns. Mhm. Ich will das jetzt auch gar nicht negativ sehen, weil es bei uns ja auch möglich ist. Aber das kannst du draußen gar nicht. Du müsstest ja ununterbrochen am Feld sein und schauen, dass wenn eine kalbt, ob das auch wirklich gut funktioniert. Und du wirst auch sehen, wenn du dort in dieser Prärie herumreitest, siehst du immer wieder mal Gerippe. Das ist dort einfach Standard. Das passiert einfach.
Das ist die unbarmherzige Natur.
Ja, es ist einfach wirklich noch, wie soll ich sagen, das alte Leben. Und das kannst du drüben wirklich noch finden. Es wird einfach Leben und Sterben nicht getrennt. Sterben gehört drüben zum Leben dazu. Und es wird auch nicht dramatisiert und es ist auch nicht dieses, oh mein Gott, und es ist so schlimm. Und nein, es ist einfach normal. Es ist einfach normal. Und sonst hast du eigentlich unter dem Jahr nicht viel zu tun. Also du füllst das Salz nach. Das machst du meistens leider mittlerweile mit Kubotas, weil es einfach leichter und schneller geht.
Was sind diese Kubotas?
Das sind eben diese Side-by-Side-Four-Wheelers. Da hast du hinten so eine kleine Ladefläche. Schaut aus wie ein Mikro-Pickup. Und da fahrst du dann hinten mit deinen Salzsäcken, dann füllst du denen dort ihre Salzpottiche auf und ab und zu verabreichen sie noch oder füttern sie dazu Kelp. Das macht aber nicht jede Ranch. Die machten es, also die haben das gehabt. Kelp ist eine Alge, das kaufen sie zu, das ist relativ teuer und mir immer erklärt, ich soll ja auch vorsichtig sein mit den Säcken. Und das füttern sie noch dazu, um das Immunsystem zu stärken und auch das Wachstum sozusagen zu optimieren, aber es ist kein wirkliches Zufutter und die Rinder fressen davon ja nicht viel mehr wie 2-3 Mal Schlecken. Ja, also das ist nicht so, dass die jetzt da in der Schüssel hängen und da ein Kilo oder zwei runterfressen, sondern das ist relativ wenig. Es ist so wie Salz, ein kleines Leckerli, aber auch nichts, was die Rinder von sich aus in übermäßigem Maße fressen. Mhm. Und das war's eigentlich. Und dann werden sie eben diese 3 Jahre sich selbst überlassen. Zumindest auf dieser Range, weil es eine 100% Grass-Fed-Range ist. Das ist auch unterschiedlich. Wenn sie verkaufen, verkaufen sie normal nach 2 Jahren. Das heißt, sie kommen dort auf die Welt, dann werden sie...
Was heißt dieses Grass-Fed? Oder?
Naja, du hast in Amerika, gibt es so wie bei uns Bio, gibt es ja drüben Organic. Und was das Fleisch betrifft, gibt es dann noch über Organic sozusagen das 100% Grass-Fed. Das ist 100%ig reine Grasfütterung. Heißt auf gut Deutsch, es gibt gar kein Zufutter. Null. Außer dieses Salz. Die sind dann 3 Jahre normalerweise am Pasture. Viel länger nicht. Weil du dann Probleme bekommst mit dem Verkaufen. Das ist drüben auch mit der Gesetzeslage immer wieder ein wenig kompliziert, so wie bei uns ja auch. Die Gesetze sind ja überall nicht mehr die einfachsten. Und du kannst sozusagen, du hast Abschläge, wenn das Rind älter ist. Und auch wegen dem Schlachten ist es dann schwierig. Und wie gesagt, beim 100% Grass-Fed hast du wirklich gar nichts drin. Also die sind, du könntest das vergleichen bei uns mit Wildfleisch. Mhm. Das ist so circa das Gleiche. Natürlich nicht vom Geschmack, aber von der Art, wie es aufgezogen worden ist, ist es so wie Wild. Das heißt, das, was wächst, wächst, das frisst's und wenn du es dann schlachtest, war's das. Ja, mehr hat es nie gegeben. Und dann werden halt manche verkauft an die Feedlots, wo sie dann eben viel Getreide und vor allem viel Mais kriegen, damit sie diese wunderschöne Marmorierung kriegen, wie sie es drüben so gerne haben. Aber es ist fürs Rind eigentlich nicht ganz normal. Aber gut, das wissen deine Klienten sowieso alle. Aber der Kunde will das halt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe sehr viele Amerikaner kennengelernt, die sagen, sie wollen kein 100% Grass-Fed. Sie wollen diese Marmorierung, sie wollen dieses Fett. Ja, aber es ist halt für die Rinder eigentlich so nicht normal. Und es schmeckt auch ganz anders. Ja. Das kannst du nicht vergleichen. Also das Rindfleisch drüben war unglaublich. Natürlich war es nicht so zart wie ein Kobe, aber vom Geschmack her, vom Eigengeschmack des Fleisches, sensationell. Und die Leute haben auch noch ein ganz anderes, also gerade diese Cowboys, wie soll ich sagen, die haben eine andere Verbundenheit zum Land, zu den Tieren. Das, ja, also ich kenne es in Europa nicht so.
Wie drückt sich das denn aus, so diese Verbundenheit zu den Tieren und zum Land? Also gab es so Momente, so Aha-Momente, wo du das gemerkt hast?
Schau, ich habe Aha-Momente gehabt, wenn ich dem Patrick zugeschaut habe im Corral. Das Corral ist zum Sortieren, ja. Und wenn du dann wirklich in seinem Corral drinnen stehst und da stehen die Stiere drinnen, also richtig fette, große Bullen, und der geht da rein mit nichts, mit gar nichts, keinem Fähnchen und sortiert die in einer Ruhe aus, das glaubst du nicht. Also wirklich, der ist da reingegangen, ohne Angst, ohne Panik, und die Tiere haben auch so eine Ruhe dort gehabt. Das war Wahnsinn. Das hat gerade mal ein wenig mit der Hand gewunken und die können halt diese Rinder lesen. Das ist fantastisch. Also der kann diese Rinder bewegen nur mit seiner Gestik und seinem Körper. Das musst du können. Das klingt wahnsinnig pervers, aber wir haben auf dieser Range sind wir einmal durch ein Tor marschiert und die Rinder waren ungefähr 100 Meter weit weg, ja. Aber du glaubst gar nicht, wenn du dann bis bei diesem Tor warst und dieses Tor ist gehangen, ja. Und wir haben das dann sozusagen aufbrechen müssen, weil einfach das verrostet war mit dem Barbed Wire, also mit dem Stacheldraht. Das hat schon Effekt auf die Tiere gehabt in 100 Meter Entfernung. Dass wir dort mit den Pferden zu viert gestanden sind und herumgewerkt haben, hat für die Tiere dort schon definitiv, weil sie das einfach nicht gewohnt sind, so diesen nahen Umgang, schon Effekt gehabt. Und das ist das, was du...
Stress,
ja, ne? Ja, ich würde gar nicht einmal sagen Stress, aber sie nehmen es wahr und bewegen sich dann schon weg oder anders. Und das musst du ja mit dem Pferd extrem gut sozusagen einschätzen können, weil du glaubst nicht, wenn du da jetzt 400 Rinder hast und du sammelst die den ganzen Tag zusammen, dann musst du eine komplette Ruhe haben. Du kannst dort nicht herumgaloppieren und das ist alles schön in den Filmen, das macht dort kein Mensch. Ja.
Ich habe es halt beobachtet, dass wenn ein Rind in Angst oder in Panik ist, dann kannst du es nicht mehr lenken.
Ja, na, vor allem du sprengst die ganze Herde. Also du suchst ja dort mühsam das Ganze zusammen. Ja, das müssen wir im Herbst machen. Im Herbst ist in Montana zu wenig Gras einfach oben. Ja, und sie müssten zu viel scheren, das geht nicht. Deshalb schert man also, mäht unten eben die Flächen, dann muss man diese Ballen eben genauso wie bei uns, diese Heuballen dann eben sortieren. Die werden dann alle auf ein Lager gelegt. Und im Winter holt man die sozusagen von den großen Pastures runter und füttert ihnen dann das Heu. Das ist so ein spezieller Pickup mit einem Hydraulic Bed, wo du dann sozusagen diesen runden, also einen Rundballen einklemmst links und rechts und den dann ausrollst. Das schaut recht witzig aus, macht ja bei uns eigentlich auch keiner. Aber da fütterst du sozusagen dann im Winter zu. Aber du musst ja diese Viecher alle zusammen einmal holen, damit du sie auf das kleine Pasture am Ende der Saison treiben kannst. Und wir haben gebraucht für 450 Rinder damals fast 3 Tage, dass wir alle mal zusammen auf der Hauptvorkoppel haben. Das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist ein riesiges Pasture, wo du sie einmal sozusagen zusammenholst und dann verschiebst du sie durchs Corral. Weil im Corral musst du noch einmal kontrollieren, sind alle gesund, sind es wirklich deine, mit dem Brandzeichen abgleichen. Und wenn dann welche fehlen, musst du auch schauen, hast du sie vergessen oder sind sie verstorben. Das heißt, das dauert relativ lang. Aber wenn du sie da runtertreibst und du hast 3 Tage zu tun, dann kannst du nicht, wenn du jetzt 150 Rinder zusammengesammelt hast, dort wild herumreiten. Ja, das kannst du schon, aber dann macht's einen riesen Knaller und die ganze Herde verstreut sich sofort wieder in die Wälder oder eben auf die anderen Pasture. Das heißt, du musst immer absolut ruhig bleiben. Du kannst mit dem Pferd nur gehen, du kannst mal traben, um sie ein wenig, wenn welche auf der Seite ausbrechen, wieder hereinzuholen, aber dass du da, so wie man es gerne im Film sieht, mit vollem Galopp an der Herde vorbeiziehst, das machst du genau nur dann, wenn irgendwer vorne einen Fehler gemacht hat und du musst ihnen vorne irgendwie den Weg absperren. Und da musst du schon relativ viel Abstand halten, weil, wie gesagt, du glaubst nicht, wie viel Druck du mit einem Pferd auf diese Rinderherde ausüben kannst.
Hat so ein Pferd von Natur aus einen höheren Rang als jedes Rind?
Ja, dort schon. Also die Pferde, kann dir das ganz gut sagen, weil wir das erst vor einer Woche da hatten. Wir sind ausreiten gegangen da in Österreich bei uns beim Stall und da war so eine Kuhherde, die sind richtig neugierig auf die Pferde zugegangen. Ja, die ganze Herde, das siehst du drüben nicht. Also die Rinder bleiben dort für sich und wenn du mit dem Pferd hingehst, dann fliehen sie vor dir, weil sie das eben nicht gewohnt sind. Es ist einfach, die wachsen ganz anders auf. Dadurch, dass sie nie Pferde sehen, dadurch, dass sie nie Menschen sehen, haben die eine natürliche Scheu. Und wenn das Rind sich einmal nicht bewegt in Montana, dann beißen die Pferde meistens auch hin. Also es ist nicht so, dass die Pferde dann da stehen und sagen, naja, das bewegt sich jetzt nicht, sondern die Pferde wissen ganz genau, was sie zu tun haben.
Also, das heißt, warte mal, die Pferde beißen die Rinder, oder was?
Ja. Aha. Ja. Okay. Wenn du dort nah genug rankommst an die Herde und du gehst jetzt sozusagen, du bist einer von den Pushern, also das heißt, du gehst hinten und pusht die ganze Herde weiter. Du hast ja vorne dann links und rechts jemanden normalerweise, der die Wege vorgibt. Der geht relativ am Anfang von der Herde und dann hast du hinten die Pusher, die eben von hinten andrücken und die Herde noch sozusagen den Vortrieb dafür mitmachen. Und wenn du Rinder hast, das kommt immer wieder mal vor, so ein paar halbstarke Yearlings oder was, die dann stehen bleiben und du gehst nah genug ran, dann beißen die Pferde beinhart dorthin. Das ist richtig interessant zum Sehen. Da werden die Ohren angeklappt bis Anschlag und dann wird einmal hinfahren und du glaubst gar nicht, wie schnell die dann gehen. Ja? Und ich meine, wir haben auch immer Hunde dabei, ja? Das muss man auch dazu sagen. Also ohne Cowdogs oder Collies wär's dreimal so viel Arbeit.
Also ich kenne es so vom Tiere weitertreiben, wenn er auf eine andere Fläche, die sie vielleicht noch nicht kennen oder so, dann habe ich das immer gern gemacht, dass ich dann auch vorausgelaufen bin, um denen den Weg zu zeigen. Wenn man sie wohin haben will, kann man so von hinten drücken oder man kann auch vorausgehen und auf die Neugierde setzen, dass sie dann mitziehen.
Habe ich drüben eigentlich kein einziges Mal gemacht. Nicht einmal. Das Witzige ist auch, dass die Kühe Tore kennen. Das ist bei denen, wenn du ein Tor dort, das ist, sagen wir, du gehst wirklich tausende Meter an einem Zaun entlang und du machst dieses Tor auf, dann gehen die da normalerweise durch. Die suchen immer richtig fast einen Ausweg aus dem Pasture. Ja, das ist, du gehst dann nicht vor, sondern wenn dann 1, 2 durch dieses Tor durchgegangen sind, dann rennt sowieso die ganze Herde gleich durch.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich braucht man es nur offen lassen und die Neugierigen, die finden es dann und dann gehen sie durch, ne?
Ja, voll. Aber das hast du drüben eigentlich wirklich so nicht. Du stellst halt dann, der leadet vorne, stellt sich dann sozusagen, geht ja vorne mit, stellt sich dann sozusagen quer den Rindern entgegen. Wobei, da kommt es auch immer drauf an, das Pferd macht unterschiedlich Druck. Ein Pferd da drüben seitlich gestellt, also wenn du sozusagen von der Seite auf ein Rind schaust, auf dem Pferd schaust, hat das für das Rind kaum Druck. Aber wenn du das Pferd sozusagen frontal zum Rind hinstellst, dass das Rind auf die Brust des Pferdes schaut, das ist der Druck. Das ist der richtige Druck. Deshalb musst du auch zum Beispiel, das ist ganz wichtig bei der Reiterei drüben, du kannst nicht diese klassischen, sie sagen immer Serpentines, wenn du klassisch mit dem Pferd links, rechts gehst. Das tust du drüben nicht so oft. Du musst sozusagen, wenn du Druck ausüben willst und du bewegst das Pferd, musst du mit dem Vorderkörper immer Richtung Herde schauen. Das ist auch der Grund, warum dieses, wenn du diese Western-Shows siehst oder diese Western-Reiten siehst, warum die auch so viel mit der Vorderhandverschiebung machen. Das heißt, die gehen nicht in, das ist schwer zu erklären jetzt über nur Ton, sie gehen nicht nur einfach nach rechts, sondern sie verschieben die Vorderhand oder die Hinterhand, damit du sozusagen immer Richtung Kühe schaust. Weil dann machst du Druck. Erst wenn du sagst, du willst keinen Druck machen, stellst du dein Pferd sozusagen parallel zur Kuh oder quer, dass sozusagen die Kuh die Seitenansicht vom Pferd hat, die Silhouette. Dann ist es für das Rind kein Druck.
Das wäre ja auch die Erklärung, warum du, also wäre für mich jetzt eine Erklärung, warum eigentlich so ein Treiben mit dem Pferd viel besser möglich ist als jetzt nur mit einem Mensch, weil mit einem Mensch sieht man ja einfach nur einen Strich, egal wie er sich stellt, ne?
Es geht mit dem Pferd natürlich noch schöner, aber da muss ich dir auch sagen, ich habe das beim Patrick sehr oft gesehen. Der ist halt ein Urcowboy. Also ich meine, der Patrick macht sein ganzes Leben lang nichts anderes. Du würdest dich wundern, was der für ein ganz ein ruhiger Mann, redet fast nichts. Also die Cowboys drüben reden ja sehr wenig und sind, wenn sie reden, überhaupt am Pasture sehr, ich möchte nicht sagen unfreundlich, aber sehr direkt. Also so ein freundliches, könntest du mal bitte darüber, na, das gibt's dort nicht. Ja. Aber du glaubst nicht, was der alleine durch seine Erscheinung, obwohl der ein dünnes Maxerl war, was der bei den Rindern schon für einen Respekt hatte. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Rinder da drüben spüren ganz genau, ob du dir sicher bist oder nicht. Wenn du dort reingehst mit einer Unsicherheit, das ist wie bei einem Pferd, die spüren das. Oft, weil sie halt noch rein sind. Die sind noch rein. Die sind nicht verfälscht durch diese Nähe, sondern die sind halt wirklich noch Naturgeschöpfe da drüben, auf diesen Ranges. Nicht auf allen, aber dort, wo ich war schon. Und dann hat ein Mensch schon unglaublich viel Möglichkeit, seinen Druck auszuüben. Auch als Mensch, ohne Pferd. Also in dem Corral hättest du das wahnsinnig gut gesehen. Das glaubst du nicht, was das nur was... Wenn man da rechnet, dieses Rind hat 600 Kilo und dann geht der Patrick da rein oder die Bullen 1000 und der geht da rein und bewegt die nur mit sich selbst. Der hat nicht einmal irgendein Hilfsmittel in der Hand gehabt. Keinen Stecken, kein gar nichts. Null.
Wie ist dieses Zusammenspiel zwischen Rinder und Pferde? Also wie würdest du das da beschreiben?
Drüben ist es einfach harmonisch. Es ist Natur. Schau, in dem Moment, wo du dich auf einem Pferd, auf so eine Koppel bewegst, bleibst du in der Natur. Du bist auf einem Lebewesen, was denkt, fühlt und noch dazu einen eigenen Charakter hat. Und das ist drüben zum Beispiel auch ein ganz ein wichtiger Faktor. Die Pferde sind denen heilig. Also nur als Beispiel, der Patrick hatte ein Pferd, das war ein Bridle Horse. Das heißt, das ist ein fertig ausgebildetes Cowboy Horse. Und das ist sein Partner. Und dieses Pferd durfte ich nicht einmal führen, nur dass wir uns verstehen. Also das durfte ich nicht einmal angreifen. Das war sein Pferd und dieses Pferd war für ihn wie eine Ehefrau. Wirklich, ich kann dir das gar nicht anders sagen. Das war seine Familie, das war sein Arbeitskollege. Und so werden die auch behandelt. Das heißt, das Pferd ist heilig. Da wird nicht herumgerissen, da wird nicht draufgeprügelt und diese Pferde sind auch verlässlich. Und wenn du jetzt sagst, wie ist die Harmonie dort? Ja, schau, ein Pferd ist halt ebenfalls ein Fluchttier, ein Rind ist ebenfalls eigentlich ein Fluchttier und dadurch harmoniert das auch gut. Ja, die leben in Koexistenz dort. Du kannst auch, ich habe auch Pasture gesehen, wo Rinde und Pferde auf einmal gestanden sind. Das harmoniert komplett. Ja, nur dass die Pferde sich halt normalerweise den Rindern gegenüber behaupten drüben, ja, weil das einfach so drinnen ist.
Wenn du auf dem Pferd bist, wärst du denn wahrgenommen von den Rindern oder nimmt das Rind eigentlich nur das Pferd wahr? Wie erlebst du das?
Nein, also das Rind nimmt definitiv beides wahr. Also das, da lehne ich mich jetzt so weit heraus, dass das Rind ganz genau unterscheiden kann, ob da jemand drauf sitzt, und das Pferd lenkt oder ob das Pferd alleine ist. Also das, die sind nicht dumm. Die Rinder dort sind absolut nicht dumm. Wir sagen immer, wir glauben immer, wir sind die Größten der Schöpfung, aber ich kann dir sagen, Rinder sind weit intelligenter, als die meisten glauben. Und ich habe das dort auch gesehen, wie wir zum Schlachthof gefahren sind. Die Rinder wissen ganz genau, was kommt. Das kannst du denen nicht verleugnen. Das ist ein Irrglaube, dass wir denken, ah, die kriegen das eh nicht mit.
Ich habe mal einen Podcast gemacht, Kühe schlauer als ihr Ruf.
Ja, genau. Ist auch so. Wenn du dann so junge Yearlings überhaupt hast, ja, die haben wir zum Beispiel auf ein anderes Pasture treiben müssen, waren 78 Yearlings. Du glaubst gar nicht, wie gerissen die kleinen Ludern sind. Die wissen ganz genau, wann ihr Moment kommt, dass sie schnell einmal abhauen können oder dann versteckt sich eins irgendwo im Wald unter einem Baum und die sind mucksmäuschenstill, bewegen sich keinen Millimeter und dann kannst du wieder zurückreiten und schauen, wo das eine Viecherl untergekommen ist oder wo es verschwunden ist. Also die sind weit nicht so dumm, wie wir glauben.
Wie ist denn das mit dem Lasso eigentlich? Das heißt, das Lasso, das ist so ein Werkzeug, damit fangt die Rinder ein.
Genau. Das Lasso brauchst du einmal für das Branding natürlich, damit du dir die Kälber einfangen kannst, damit du sie branden kannst. Und das muss ich auch gleich einmal vorweg sagen, weil viele sagen, ja, das ist ja barbarisch, dass man den Tieren dieses Brandzeichen verpasst. Ja, es tut ihnen sicher weh für 2-3 Tage, keine Frage, aber es schenkt ihnen die Freiheit für Jahre. Und das ist, was viele nicht verstehen, weil ohne diesen Brandzeichen könntest du drüben nicht unterscheiden, welche Rinder deine sind und welche nicht, weil du kommst nicht so nah ran, dass du die Ohrmarken lesen kannst. Das geht drüben nicht. Du musst von ein paar Metern Entfernung wissen, ist das meine Kuh oder ist es nicht, wenn du zählst. Aber für das brauchst du es und dann natürlich, wenn du sie verarzten musst. Wenn eine den Fuß verletzt hat, bei der Klaue was eingerissen ist, den Fuß vielleicht gebrochen hast und wenn du es auch noch erlösen musst. Ja, das Lasso ist drüben wirklich ein ganz wichtiges Instrument und auch für die Pferdeerziehung sehr, sehr praktisch, sagen wir mal so. Also ohne Lasso könntest du drüben nicht arbeiten. Es wäre sehr, sehr schwierig. Und es wäre weit stressvoller für die Tiere. Auch wenn man bei uns immer sagt, das ist ja Tierquälerei, wenn man die fängt mit dem Lasso. Ja, bei den Sportveranstaltungen gebe ich recht. Das ist definitiv für die Tiere Quälerei. Aber wenn du das auf freier Wildbahn siehst, dann ist es für die Rinder mehr wie notwendig, dass du sie fangen kannst und eben dann versuchen kannst.
Ja. Wie machst du das denn, dass es nicht die ganze Zeit einschnürt? Also lockert es sich durch die Bewegung vom Rind dann relativ schnell oder nee, du wirfst das Lasso, dann ziehst du es ja stramm,
genau.
Dann wird es eingeschnürt,
genau.
Und dann musst du ja hin und deine Arbeit machen.
Genau, diese Schlinge zieht sich zu. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, der Patrick hatte a bridle horse und diese Pferde sind so gearbeitet, dass sie selbst auf Zug bleiben. Okay. Mhm. Das heißt, wenn das Pferd lässt ein wenig nach, das hat ein sehr gutes Gespür. Diese Cowhorses haben ein wahnsinnig gutes Gespür. Das zieht dann nicht ewig nach hinten, bis das Rind schon die Augen verdreht. Und auch bei den Cowboys, du ziehst nicht so fest, du entlastest. Ja? Mhm. Also bei einem, zum Beispiel, wenn du ein großes Branding machst und es ist etwas schwieriger mit größeren Kälbern, also wenn du so, die dann schon ein Dreivierteljahr sind, das kommt manchmal vor, dass du die rebranden musst. Dann fangst du sie über den Kopf und hinten bei den Füßen, also bei den Beinen. Und bevor du sie brandest, wird die Schlinge getauscht. Das heißt, die Schlinge, es ist ein zweiter Cowboy vorne beim Head, wirft dir das Lasso zu, du gibst die Vorderbeine hinein und in dem Moment, wo die Vorderbeine und die Hinterbeine sozusagen fixiert sind, nimmst du dem Rind die Schlaufe, also den Loop vom Kopf runter, weil natürlich über die Beine tut es dem Rind nicht so weh und ist es nicht so unangenehm, wie natürlich, wenn es am Hals eingeschnürt wird. Also das ist, sage ich, sehr human. Und wie gesagt, das schenkt den Tieren die Freiheit. Das muss man immer vor Augen halten.
Ja, das ist dann das notwendige Übel, damit sie die anderen ganzen 364 Tage im Jahr das besser haben. Ne?
Ja, frei sein können.
Das war der erste Teil der Podcast-Folge mit Nick. Im zweiten Teil sprechen wir über seinen Lebenswandel, hochspannend, weil er das komplett um 180 Grad gedreht hat. Das wird ein sehr persönliches Interview. Der zweite Teil wird auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt, sobald er online geht. Das wird Mitte September 2022 der Fall sein. Falls dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, für den sie interessant sein kann, teile diese Podcast-Folge doch gerne. Je größer der Podcast ist, je mehr er gehört wird, desto leichter kann ich interessante Interviewgäste für dich gewinnen. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.